Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Mein Name ist Katharina, ich bin Journalistin und ehemalige Chefredakteurin von Inside IT. Ich freue mich, heute mal wieder im Podcast-Studio sitzen zu dürfen. Bei mir zu Gast ist ein echter Techie, wenn ich das so sagen darf. Christoph Schniedrig ist seit vielen Jahren in der IT-Infrastrukturwelt daheim und aktuell Head of Technology bei AWS in Zürich. Hoi Christoph, es freut mich, dass du da bist.
Danke gleichfalls. Schön, dass ich da sein.
Bevor wir in Themen wie Cloud und künstliche Intelligenz und Infrastruktur eintauchen, kommt an dieser Stelle eine Interessenbindung. Der Podcast wird im Rahmen von einer Medienpartnerschaft zwischen Inside IT und AWS produziert. Christoph, ich habe schon angeschnitten, wir haben viel zu besprechen. In dieser ersten Dezemberwoche, also jetzt während der Aufnahme, läuft die grosse AWS-Konferenz Reinvent in Las Vegas. In der Schweiz gibt es riesige Debatten rund um Cloud, amerikanische Cloud vor allem, digitale Souveränität und über IT-Sicherheit und Compliance könnte man sowieso jeden Tag reden. Fangen wir in Las Vegas an. Was für Ankündigungen stechen für dich das Jahr besonders hervor?
Ja, es gibt eigentlich beinahe keinen Service, der keine News hat. Aber vielleicht das, was ein bisschen raussticht, ist, wenn ich jetzt bei der Infrastruktur anfange. Mhm. Wir haben in der Keynote gestern gehört, dass wir mittlerweile 9 Millionen Kilometer Fiberoptikkabel haben, die unser Netzwerk weltweit umspannt. Mhm. Wir haben auch kürzlich gerade angekündigt, dass wir ein neues Unterseekabel bauen. Von Amerika auf Dublin.
Aha.
Und das Kabel wird einen Durchsatz haben von 320 Terabit. Das heisst, da gehen 40 Terabyte pro Sekunde durch. Das Netzwerk ist in den letzten 12 Monaten um 50% gewachsen. Mhm. Also es ist auch dort ein wahnsinniges Wachstum da.
Mhm. Auch finanziell grosse Investitionen in dem Fall, die im Moment von AWS-Seite laufen.
Ja, riesig. Ja. Also wir haben im letzten Jahr auch 3,8 Gigawatt an Rechenkapazität hinzugefügt.
Mhm. Ja, auf warum es die braucht, kann man ja sicher noch mehr als genug zum Reden. Es hat sich auch im Chip-Bereich einiges da jetzt in Las Vegas?
Ja, wir haben neue Instanzen rausgebracht. Eine, die wir speziell rausgestrichen haben, sind Trainium-basierte. Das ist unser eigener AI-Chip. Und da sind wir jetzt bereits in der dritten Version. Und da haben wir announced, dass die jetzt verfügbar sind. Und sie sind 4-mal schneller als die letzte Generation, sparen aber entsprechend auch viel Strom ein. Also dort auch ein grosser Fokus, dass man einspart. Vielleicht ein paar Eckpunkte da. Mhm. Ein so ein Chip macht 2,5 Petaflops. Jetzt kann man vielleicht mit dem nicht so viel anfangen. Aber wir bauen da sogenannte Ultra-Server draus. Das hat dann 144 von diesen Chips, werden zusammengefasst.
Okay.
Da hat man nachher 362 Petaflop an Leistung. Wenn wir jetzt das vergleichen, wir haben vor einem Jahr oder im Juni, das letzte Jahr, ist announced worden, dass wir den Alpscom Supercomputer in Lugano haben, yeah, mit 10'000 Chips drin und dass man dort eben Modell trainieren kann, etc. Und der macht Peak 500 Petaflops. Also zwei von diesen neuen Ultra-Server sind bereits schneller als der Supercomputer. Das ist eine wahnsinnige Leistung, wo da rausgebracht worden ist.
Jetzt kann man fragen, warum? Wofür braucht es so gewaltige Dimensionen?
KI.
Warum sonst? Auch in Las Vegas hat es natürlich neue Ankündigungen rund um KI-Services gegeben. Magst du auf das auch noch eingehen?
Absolut. Wir haben 18 neue Modelle im Amazon Bedrock Service drin. Das ist eigentlich der Service, wo wir Modelle anbieten den Kunden, wo man eben eine grosse Auswahl von Modellen hat. Da haben wir 18 neue drin. Da hat es zum Beispiel auch eigene Modelle drin. Also wir haben die Modellserie, die nennen wir Amazon Nova. Die sind selber trainiert. Da ist zum Beispiel ein Sprach-to-Sprach-Modell rausgekommen in der zweiten Version. Sonic nennt sich das. Okay. Und das versteht tiptop Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch.
Also man kann dort wirklich Schweizerdeutsch reinreden.
Okay.
Und das Modell gibt dann nicht ganz Schweizerdeutsch, aber in einer Hochdeutsch Antwort. Und ich kann das mal kurz austesten, das funktioniert wirklich gut.
Sehr schön.
Und dann vielleicht noch das Zweite, was noch interessant ist. Man hat das vielleicht schon gehört, dass die Modelle multimodal sind. Das heisst, sie können mit verschiedenen Medien umgehen, also mit Text oder Bilder. Im typischen Fall, da haben wir ein Modell herausgegeben, Nova 2 Omni heisst das. Das unterstützt jetzt, dass man kann Text, Bilder, Video und Sprache ins gleiche Modell hineingeben kann und das Modell selber kann mit Text oder Bilder nachher antworten.
Ein grosses Buzzword rund um KI ist der Agentic AI, der Hype-Trend, Megatrend vom Jahr oder letzten zwei Jahren wahrscheinlich schon fast. AWS hat das Jahr auch über die sogenannten Frontier Agents geschwätzt. Um was geht es da?
Ja, das ist eigentlich aus meiner Sicht die grösste Ankündigung gewesen. Also man hört immer wieder Agents. Wir bieten eine grosse Infrastruktur an, dass man Agents kann sehr einfach entwickeln und in Betrieb bringen. Agent Core nennt sich die. Mhm. Es hat auch dort einige Neuerungen drin gegeben, wo ich vielleicht nachher schnell darauf eingehe. Aber die sogenannten Frontier Agents ist eigentlich eine konkrete Umsetzung von Agents in unseren eigenen Produkten drin. Also wir haben letztes Jahr auch einen AI Assistant für Softwareentwickler herausgegeben, Kiro nennt sich das. Und einer von diesen neuen Agents ist im Kiro drin. Der nennt sich Autonomous Agent. Also das heisst, der kann autonom entwickeln. Das ist jetzt ein Agent, dem kann man eine Aufgabe geben und dann kann man effektiv ins Bett schlafen und der Agent implementiert, er testet, er löst Probleme, er versucht oder er entwickelt Code, er tut nachher das austesten, er tut mir das einchecken und am Morgen kann der Entwickler eigentlich aufstehen und kann den Code reviewen und kann sehen, was der Agent über die Nacht gemacht hat und kann den Code checken, kann durchgehen, was da genau passiert ist und der kann eben langlaufen, kann sogar mehrere Tage, kann so ein Agent autonom arbeiten.
Hast du als ITler oder Pilotkunde, haben die das Vertrauen in die ganz autonomen Agents? Also gehst du tatsächlich schlafen und lässt KI für die drei Nächte arbeiten?
Also das ist etwas, was man ein bisschen aufbauen muss. Also am Anfang hat man Angst vor dem.
Ja.
Aber je mehr, dass man so einen Agent braucht, merkt man auch, ich kann ja dem zum Beispiel ein sogenanntes Steering Dock geben. Ich kann den anweisen, hey, die Art und Weise, wie ich entwickle, ist so und so. Oder hey, ich will diese Libraries brauchen. Oder ich brauche nur die Entwicklungssprache. Mit Beispielen arbeiten ist auch sehr gut, dass man zum Beispiel sagt, da ist mein Code, so tue ich das implementieren. Und dass man dann sagt, hey, die neue Funktion, die du entwickelst, die muss genau eigentlich gleich entwickelt sein, wie das, was ich schon habe. Am Anfang ist man natürlich sehr drauf und man schaut wirklich quasi zu und sieht, was er produziert und merkt auch, wo es noch nicht so gut ist. Aber mit so Steering Docs oder konkrete Anweisungen, oder jetzt bei Kiro, da haben wir jetzt das Konzept dahinter, ist eigentlich das sogenannte Spec-Driven Development. Also man sagt eigentlich einem Agent, was man will, und dann tut der Agent generiert zuerst mal Spezifikation. Und dann sieht man ganz genau, er hat verstanden, was ich möchte, oder ich kann ihn dann korrigieren und sagen, nein, das hast du nicht genau verstanden. Ich möchte, dass der User das und das machen kann. Also man hat so User-Stories drin dort. Und als nächster Schritt, dann generiert der Agent dann einen Implementationsplan. Und der schreibt ziemlich genau, wie er etwas implementieren würde. Und auch das reviewt man nochmal. Und erst als dritter Schritt generiert er nachher den Code.
Ja, okay. Wir sind ja auch ich als Journalistin oder die Welt allgemein, man ist ja sehr erpicht darauf, immer zum Fehler bei der KI zu finden. Man sieht es ja dann auf LinkedIn. Man hat mal wieder eine künstliche Intelligenz austricksen können und sie kann dieses und jenes nicht, sozusagen. Finde ich immer recht lustig, verschiebt aber natürlich ein bisschen Diskussion.
Ja, und ich denke, da ist wie bei allem Neuem. Man hat mal Angst davor. Und ich denke, die Berührungsängste muss man ein bisschen abbauen. Und die kann man eigentlich nur abbauen, indem man es braucht. Und wenn man damit anfängt zu arbeiten und man merkt dann, ui, der kann mehr, als ich gedacht habe, oder yeah, oh, der hat jetzt noch 3 Bugs gefunden in meinem Code, den ich gar nicht gekannt habe, dann merkt man dann plötzlich, hey, das ist wirklich etwas.
Ja, ja, ausprobieren wie bei allem. Es gehört dazu bei neuen Technologien. Jetzt hast du über autonome Helfer für die Softwareentwicklung geschwätzt, aber es gibt noch mehr.
Ja, genau. Es gibt noch 2 mehr. Und der eine ist ein sogenannter DevOps Agent. Der läuft bei uns in der Infrastruktur und der hilft, im laufenden Betrieb Probleme zu erkennen. Also wenn jetzt irgendeine Maschine heiß läuft oder wenn irgendein API einen Error produziert, yeah, oder wenn auch beim Kunden in der Oberfläche irgendein Problem auftritt, dann entdeckt er das. Und weil der den Code kennt und weil der meine Runbooks auch kennt, kann der selber anfangen zu troubleshooten. Mm-hmm. Der geht Logs lesen, mm-hmm, und der präsentiert mir dann auf einem Dashboard Probleme, die er gefunden hat und warum die Probleme auftreten sind.
Wie viel Aktivität erlaubt man so etwas? Also darf der Agent auch einen Server ausschalten, eine API abzwacken?
Das hat man eigentlich im Griff. Also ja, ich kann den primär mal nur so laufen lassen, dass er mal mir hilft, Troubleshooten und nicht eingreift.
Mit dem Ziel aber, dass da noch mehr autonom passieren könnte.
Könnte absolut sein, ja. Und da geht es vielleicht einen zweiten Agent rein. Der zweite Agent ist ein Security Agent.
Sehr schön.
Das ist eigentlich, wir sagen dem, das Job Zero bei uns. Security ist wirklich das Wichtigste, ist, yeah, die höchste Priorität. Und der Agent, der hilft jetzt uns, sicherere Applikationen zu bauen. Weil auch er kennt den Code. Er kennt, wie die Infrastruktur aussieht, und der geht jetzt automatisch an und macht Penetration-Tests und schaut eben, ob er irgendein Problem entdeckt. Und auch da wird er informiert darüber. Und in erster Linie. Und er unterstützt mich eigentlich im Betrieb.
Ja, Security immer ein grosses Thema. Die lange Liste der Logfiles, wo man durchkämpfen muss.
Genau, und das ist ein perfekter Einsatzbereich für einen KI-Agent oder generell für KI, weil dass sie in Logfiles etwas finden, das ist recht aufwendig. Also, und KI ist extrem effizient dort.
Also 3 neue Frontier Agents, die du jetzt umschrieben hast, und dann gibt es nochmal Neuerungen rund um Agent Core.
Genau, das ist eigentlich die darunterliegende Infrastruktur. Okay. Also das wird auch von den Agents benutzt. Das ist eigentlich ein Service, wo ich meinen Agent einfach in Produktion bringe und einfach kann betreiben. Und ich habe eigentlich nichts zu tun mit der unterliegenden Infrastruktur. Ich habe nichts zu tun, dass ich das irgendwie skalieren muss. Und ich habe Haufen Funktionen rundherum, die mir helfen, einen Agent zu betreiben. Und 2 Neuerungen in diesem Bereich ist das eine, dass die Agent Core Policies, da kann ich genau definieren, was ein Agent darf machen.
Aha, ja.
Weil der Agent schafft ja wirklich selber. Also der ist in einem ständigen Loop drin. Er macht Sachen, er hat Tools zur Verfügung.
Ja.
Er generiert zum Teil auch neue Code, um etwas auszutesten oder zu probieren oder eine Aufgabe zu bewältigen. Und dort kann es ja dann schon einen Selbstläufer geben, dass er plötzlich auf Sachen zugreift, die ich eigentlich gar nicht will.
Ja.
Und da habe ich jetzt mit Policies die Möglichkeit, um eigentlich klar zu definieren, was darf er, auf was darf er zugreifen und was nicht. Und die zweite Neuerung sind sogenannte Evaluations. Ich kann da den Agent eigentlich, ich habe eine Qualitätssicherung vom Agent. Also ich sehe laufend, was, wie oder mit welcher Qualität er etwas hat können beantworten.
Yeah.
Im einfachsten Fall ist das, wenn im Support eine Anfrage kommt und die von einem Agent beantwortet wird, dass da zugeschaut wird und ein zusätzliches Reasoning darüber gemacht wird, zum sagen, hat jetzt der die richtige Antwort rausgegeben oder hat er das nicht. Weil man hat eigentlich eine gewisse Zurückhaltung, dass man so etwas in die Produktion vor seine Kunden bringt.
Yeah.
Und ein bisschen Angst davor, dass dann der Agent nicht die richtige Antworten liefert.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sage mal, so vor einem Jahr war ja auch die Diskussion, dass man Angst hat, dass der Agent dann plötzlich neu unflätig und ausfallend wird oder einen falschen Ton tüpft im Kundendienst.
Ja, und da hat es ja auch Vorreiter gegeben, wo das passiert ist.
Genau.
Aber
genau.
Ich denke, da muss man manchmal ein bisschen mutig sein und sagen, hey, ich bin Early Adopter, ich mache das. Und ja, da gibt es einen Haufen Lehrplätze, die nachher einfliessen. Zum Beispiel in Bedrock haben wir Guardrails drin, wo man auch definieren kann, hey, der Agent ist gemacht, der darf nur Antworten über Versicherungen.
Ja.
Und nicht nur dich beraten, was deine Finanzbelange angehen oder was jetzt beim Haustier musst machen, dass es wieder gesund wird oder irgendwas.
Ja, essentiell für alle, die irgendeinen kleinen Chatbot auf ihre Webseite machen wollen. Man will ja nicht, dass der Chatbot genau noch Anlagetipps gibt. Jetzt haben wir schon ganz viel über Neuerungen von AWS geschwätzt, aber kannst du mir vielleicht ein bisschen konkreter etwas über Kunden von euch verraten?
Ja, ein Unternehmen, das wir schon lange damit zusammenarbeiten, ist Swisscom. Und sind schon früh angefangen, generell in KI oder in GenAI zu investieren. Und sie haben auch konkrete Anwendungsfälle bereits umgesetzt, was mit Agents oder was sie mit Agents für Probleme lösen. Also konkret haben sie in ihrem Kundensupport haben sie einen Agent gebaut, wo der Mitarbeiter am Support eigentlich unterstützt. Also es kommt eine Anfrage rein und der Agent läuft dann los und geht halt Dokumentation prüfen, vergangene Support-Tickets prüfen etc. und gibt eigentlich am Telefon-Agent.
Also Mensch.
Genau, entsprechende Unterstützung. Oder was sie auch gemacht haben, ist, dass sie im Verkaufsbereich, dass sie da personalisiert einen Verkaufspitch generieren.
Okay.
Dann maßgeschneidert für den entsprechenden Kunden, den sie dann am Betreuen sind. Sie demonstrieren auch, dass die regulatorische Compliance, also das Schweizer Datenschutzgesetz etc. Innovation nicht behindert, sondern dass da die Souveränität und Benutzerprivatsphäre entsprechend auch bei AI-Systemen gewährleistet ist. Und dass sie da können profitieren davon.
AWS hat kürzlich Ergebnis von einer Befragung zur KI-Nutzung in der Schweiz publiziert. Da geht es unter anderem auch um das Thema. Da würde ich jetzt gerne anknüpfen, ohne zu einer grossen Zahlenschlacht zu starten. In dieser Befragung haben 80% der KI-Anwender gesagt, dass sie deutliche Produktivitätssteigerungen sehen. Wir haben ein paar gute Beispiele jetzt gerade gehört. Im Umkehrschluss bleiben dann 20% der Firmen und KI-Anwender übrig, die zwar Geld in die Hand nehmen, Zeit investieren, aber kein entsprechendes Resultat sehen. Wie muss man das Ergebnis interpretieren? Was ist das Problem?
Ja, ich denke, es kommt ein bisschen auf den Anwendungsbereich drauf an. Also viele haben ja das erste Projekt oder die erste Anwendung ist beim Mitarbeiter. Also man versucht, Produktivität zu steigern. Die ist nicht immer einfach zu messen.
Ja.
Also wenn jetzt der Mitarbeiter dem Kunden eine bessere Antwort gibt oder eine schnellere Antwort, also wie misse ich das?
Ist immer nur eine Antwort an einen Kunden sozusagen.
Genau, aber es war viel besser gewesen und der Kunde ist vielleicht zufriedener und der Kunde längerfristig kauft er vielleicht dann mehr, aber gar konkret jetzt ist nichts passiert.
Yeah.
Und ich denke, das sehen wir vor allem bei Firmen, die jetzt bei ihren Prozessen anfangen zu automatisieren. Also wo wirklich Kernprozesse anlangen und mit Agents die Prozesse anfangen zu automatisieren. Wo sie dann wirklich viel effizienter macht. Und sie dann ganz klare Einsparungen haben oder auch ihre Supply Chain optimiert haben oder weniger Material verbrauchen bei der herstellenden Industrie als Beispiel.
Das schließt gerade einen anderen Punkt aus dem Report an. Es zeigt sich, dass 2/3 von Unternehmen KI nur oberflächlich nutzen. Und es fehlt ein bisschen der längerfristige strategische KI-Plan, wenn man das so nennen darf.
Ja, ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, dass da wirklich das Commitment da ist von der Firma. Also, dass der oberste Chef KI-Strategie ausruft und dass dann eigentlich alle das Go haben, um etwas zu machen in diesem Bereich.
Ja.
Wir sehen, die einen finden vielleicht da eher unten im technischen Bereich. Techniker sehen den Mehrwert und versuchen etwas zu machen, aber das kommt nie an oder es wird auch nicht in die Produktion gebracht. Dann. Oder wird dann eben nur oberflächlich eingesetzt. Also das eine ist sicher, dass es wirklich ein Top-Down-Mandat gibt.
Mhm.
Und basierend auf dem, dass man dann auch eine Strategie hat, wie möchte ich KI einsetzen. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung. Nachher ist aber natürlich die grosse Frage, wie wird es umgesetzt?
Mhm.
Also, was mache ich jetzt als Erstes? Und wir sehen da einen recht ähnlichen Ablauf wie beim Einsatz von Cloud.
Okay.
Am Anfang hat man manchmal auch ein bisschen Probleme gehabt, welchen Use Case nehme ich jetzt zuerst für Cloud?
Mhm.
Und wir haben dort eigentlich ein ganz klares Vorgehen gesehen, dass man eigentlich zuerst ein erstes Projekt mal umsetzt.
Yeah.
Also, dass man mal sagt, hey, und jetzt möchte ich genau in dem Bereich, da habe ich Probleme, da bin ich langsam, ich weiss, da habe ich Potenzial zum Optimieren, dass man das nimmt und dann mal von A bis Z umsetzt. Also ich glaube, man merkt erst selber konkret, was man braucht, wenn man effektiv drin ist.
Yeah.
Und wenn man dann ein erstes Projekt umgesetzt hat, lernt auch die ganze Organisation. Und das ist auch einer von der Hauptpunkten, dass man Know-how ins Unternehmen hineinbringt.
Mhm.
Und mit dem Umsetzen des Projekts passiert das. Und die nächsten Schritte fallen einem viel einfacher. Man versteht Technologie besser. Man hat eine konkrete Vorstellung, was man noch müsste machen, zum Beispiel im Datenbereich. Und man hat wahrscheinlich auch schon ein paar neue Ideen, was die nächsten 2-3 Projekte können sein.
Man hört immer wieder, dass es gerade dem Übergang zu vom ersten Pilotprojekt nachher wirklich in eine Produktion eine grosse Herausforderung ist. Man spielt ein bisschen, man macht vielleicht auch gute Erfahrungen, aber um es dann tief integrieren, lang integrieren, das sind dann nochmal ganz andere und neue Herausforderungen. Wo siehst du dort so die Stolpersteine?
Es ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Projekt, das auf einem Laptop von einem Entwickler läuft und nach einer effektiven Produktion gebracht wird.
Yeah.
Und ich denke, da machen wir den grossen Unterschied. Also darum ist auch Cloud und KI so eng miteinander verwoben. Weil wir haben eine Plattform, wir haben vorher über Agent Core geredet,
mm-hmm.
wir haben die Modelle sehr einfach im Zugriff für die Entwickler. Man kann das skalieren, man hat eine Ausfallsicherheit dort, man hat ein zentrales Logging, man hat eine Überwachung drin.
Yeah.
Also man hat eigentlich alles, was man braucht, um so etwas gut und schnell in Produktion zu bringen.
Ja, also die ganz alte klassische Make-or-Buy-Entscheidung sozusagen, wo du jetzt für die Buy plädieren würdest. Also
ja,
nicht selber zu viel basteln, sondern ein Drumherum quasi mit einkaufen, blöd gesagt.
Insbesondere was die sogenannten Building Blocks darunter braucht. Wir haben vorher darüber geredet, über Guardrails.
Ja, genau.
Also
ja.
Da muss ich das auch noch selber bauen.
Ja. Wir haben vor allem beim Kaffee davon geschwätzt. Es gibt ja immer wieder Beispiele, wo sensible Unternehmensdaten bei ChatGPT gelandet sind, eben weil es Mitarbeiter gerne probieren würden oder einsetzen, weil man es halt mittlerweile macht, aber die IT-Abteilung noch nichts davon weiss, quasi, dass die Tools in der Firma eingesetzt werden.
Ja, das ist halt, wenn man privat das ausprobiert,
mhm.
Und sieht, was die können, liegt es natürlich sehr nahe, dass man auch ein Geschäfts-E-Mail mit dem dann verfassen.
Genau.
Was Resultat ist, wenn man sich davor verschließt, dass man eine Schatten-IT hat, mhm. wo eben genau dann Tools braucht, kostenlose Tools.
Mhm.
Und wie man ja schon mehrmals gelernt hat, bei kostenlosen Tools bezahlt man mit seinen Daten. Also da werden die Daten dann gebraucht, um das nächste Modell zu trainieren.
Genau.
Und das ist ja eigentlich genau das, von dem man Angst hat als Firma. Da ist es aber wichtig, dass man anschaut, was man für Angebote nutzt. Also so, ich sage jetzt mal so Enterprise-Angebote wie von uns. Wir versuchen natürlich Kunden, oder wir schützen Kunden vor dem. Also die Daten, die Kunden jetzt zum Beispiel bei uns bei einem Bedrock-Service in die Inferenz hineingeben, die sind geschützt vor dem Kunden. Wir haben auch vertragliche Absicherungen geben wir am Kunden, dass die Daten nicht benutzt werden, um ein Modell zu trainieren.
Yeah.
Oder nicht geteilt werden mit einem Drittanbieter, wo das Modell zur Verfügung stellt.
Das bringt uns eigentlich auch zum nächsten Thema, eines meiner Lieblingsthemen, Regulierung. Wenn wir jetzt über KI schwätzen, die EU hat mit dem AI Act den ganz grossen Wurf gemacht. Die Schweiz ist eher zurückhaltend. Man kann jetzt für beides argumentieren. Zu viel Regulierung, zu wenig Regulierung. Du mit deinen Kunden, wie erlebst du die Diskussion zur Regulierung von KI in der Schweiz? Was ist so ein kleines Feedback, das du hörst? Und ja, wie geht es deinen Kunden in dem ganzen Dschungel?
Ich finde, wir gehen das Ganze sehr pragmatisch an. Wir haben ja auch bestehende Gesetze. Also wir haben das Datenschutzgesetz. Und der Kunde muss eigentlich am Anfang mal überlegen, tue ich da Personendaten verarbeiten oder tue ich keine Personendaten verarbeiten. Ja. Und wenn es keine Personendaten sind, bin ich so oder so in einem niedrigen Risikobereich. Mhm. Und wenn es um Personendaten geht, dann habe ich eigentlich ein Datenschutzgesetz, wo mir vorgibt, dass ich die Verarbeitung angemessen oder die Daten angemessen muss schützen. Mhm. Und ich erlebe da eine recht pragmatische Diskussion. Interessant ist ja auch, der Kanton Zürich hat ja so eine KI-Sandbox. Mhm. Das ist eigentlich so ein Konzept, wo man dann einzelne Projekte von A bis Z durchspielt.
Ja.
Und wo man nicht nur Technik anschaut, sondern eben auch das Rechtliche. Und andere Komponenten rundherum und sich dann eben nachher überlegt, okay, was braucht es jetzt noch, um das Projekt können, zu ermöglichen. Mhm. Und der Outcome da ist, dass eigentlich unsere Gesetze, die sind eigentlich gut. Vielleicht braucht es da und dort ein bisschen Schärfung.
Ja.
Aber das ist eigentlich gut und da müssen wir nicht gross regulieren.
Was sind noch so andere Knacknüsse, um das ganze KI-Thema noch mal ein bisschen zusammenfassen, wo eine Firma vielleicht im Auge behalten müsste?
Ja, ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen auf der rechtlichen Seite bleiben, ich bin nicht ein Anwalt oder ein Jurist und ich möchte eigentlich auch keine rechtlichen Empfehlungen aussprechen, aber das, wo wir ein bisschen sehen, was ein Kunde muss anschauen muss, ist einerseits das Datenschutzgesetz ist relevant für ihn. Dann muss er sich überlegen, bin ich in einer Industrie, die reguliert ist, wo ich einen Regulator habe, der mir Vorgaben macht. Und der dritte Punkt ist nachher seine eigenen Policies.
Ja.
Weil Kunden haben ja dann einen Service gegenüber ihren Endkunden. Mhm. Und dort haben sie ihre AGBs. Und dort definieren sie manchmal Sachen drin. Mhm. Und das müssen sie berücksichtigen. Und nachher, wenn die drei Sachen geklärt sind, ist es eigentlich aus rechtlicher Sicht dann mal gelöst. Und dann muss man eigentlich schauen, okay, was von diesen Vorgaben, die aus dem Datenschutzgesetz und aus den anderen Vorgaben rauskommt, kann ich wie erfüllen.
Ja.
Und da gibt es einen Teil, kann ich technisch erfüllen. Und einen anderen Teil kann ich vertraglich erfüllen. Mhm. Und für uns ist das natürlich Daily Business.
Ja.
Also da können wir den Kunden einen Haufen erzählen, was wir jetzt auf technischer Seite so oder so standardmäßig schon machen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn ein Kunde bei uns ganz einfach einen neuen Bucket anlegt, um Daten abspeichern, dann ist der standardmäßig komplett geschlossen. Mhm. Also es kann niemand zugreifen, außer der selber. Wir bieten ein zentrales Logging an, wir bieten ein zentrales IAM an. Also er muss die Rechte und die Rolle muss er von Anfang an neu vergeben.
Yeah.
Also das wäre so ein Beispiel. Ein weiteres wäre, wenn ein Kunde das möchte, kann er überall, wo Daten abgespeichert werden, kann er Verschlüsselung einschalten. Mhm. Das wäre auch so ein Thema.
Also bevor wir dann noch weiter abdriften in AGBs und ganz lange PDF-Dokumente, würde ich gerne nochmal auf das Infrastrukturthema im KI-Zusammenhang zurückkommen. Du hast Trainium schon angesprochen. Trainium, von AWS selber entwickelte Chips, speziell fürs KI-Training, wie es der Name eigentlich schon fast verratet. Es geht um Effizienz, hast du vorher angesprochen, auch Energieeffizienz, Rechenleistung. Wenn wir das Thema jetzt nochmal ein bisschen öffnen, wie fest geht es auch um technologische Unabhängigkeit für AWS? Und ich meine da zum Beispiel Unabhängigkeit von Nvidia.
Ja, das ist natürlich schon ein Punkt. Und das haben wir auch auf der traditionellen Cloud-Infrastruktur-Seite gesehen. Da entwickeln wir ja auch eigene CPUs. Man sieht dort, dass die Fertigungstiefe hat über die Jahre bei uns zugenommen. Und wir können heute eigentlich die ganze Supply Chain, sei es Hardware oder Software, haben wir selber im Griff.
Mhm.
Das hat auch Vorteil einerseits, was Geschwindigkeit von der Lieferung anbelangt, also auch während Covid haben wir eigentlich nie ein Problem gehabt. Andererseits hat es aber auch natürlich Effizienzen, wo wir gewinnen. Wir können günstiger produzieren und das dem Kunden auch weitergeben. Und der dritte Punkt ist Security. Also die tiefe Fertigungs- oder die Fertigungstiefe erlaubt uns, tief ohne bereits mit Security anzufangen.
Mhm. Ein anderer Punkt, ihr baut Infrastruktur aus, das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Aus deiner Sicht, lohnt sich im Moment die Investitionen rechtfertigen, wo in künstliche Intelligenz, in Ausbau von Datacenter flüssen, oder laufen wir da langsam aber sicher auch in eine Bubble hinein?
Also wir reagieren grundsätzlich auf Kundennachfrage. Wir bauen nichts ins Blaue raus, sondern das basiert effektiv auf konkreten Anfragen, die wir haben. Wenn man von einer Bubble spricht, ist das eigentlich, wenn zu viel Kapazität ist, da ist und keine Nachfrage.
Mhm.
Dann ist es eine Bubble. Und im Moment haben wir eigentlich immer noch mehr Anfragen, als dass wir effektiv liefern können. Und darum aktuell würde ich da nicht von einer Bubble sprechen.
Ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ich bin mir sicher, Inside IT wird die Entwicklung auch im Auge behalten. Ich kann nicht AWS zu Gast haben hier in der Schweiz, ohne über Diskussion Public Cloud, US Cloud zu reden. Das Thema ist nicht nur theoretisch. Die meisten von uns werden sich am Microsoft-Fall erinnern. Ein leitender Ermittler vom Internationalen Strafgerichtshof hat Zugang zu seinen Accounts verloren. Ganz vereinfacht gesagt, weil die USA das so angeordnet hat. Ein bisschen aktueller und näher ist die kürzlich publizierte Resolution von Privateam. Privateam ist die Konferenz von der Schweizerischen Datenschutzbeauftragten. Sie schreiben eigentlich klar, dass die Auslagerung von sensitiven Personendaten durch öffentliche Organe in Cloud-Lösungen von internationalen Anbietern in den meisten Fällen unzulässig ist. Das Hauptargument ist da der Cloud Act. Die Diskussion ist nicht neu eigentlich. Man muss dazu sagen, Privateam-Resolution ist eine Empfehlung und keine Weisung. Aber es sind klare Worte. Hast du in diesem Zusammenhang schon Anrufe von nervösen Kunden gekriegt? Ist das ein Thema bei euch?
Ja, selbstverständlich. vielleicht Privateam-Thema. Also AWS hält sich an all geltende Schweizer Gesetze und Bestimmungen. Wir nehmen die Resolution zur Kenntnis oder wir haben sie zur Kenntnis genommen. Wie du gesagt hast, wird da bestätigt, dass grundsätzlich öffentliche Organe Cloud-Dienste brauchen können. Wir sehen auch, dass da eigentlich lediglich Empfehlungscharakter zukommt und uns erschließt sich eigentlich die gesetzliche Grundlage nicht, wie die zustande gekommen ist. Und in diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf ein Rechtsgutachten, das die Bundeskanzlei gemacht hat. Die ist gerade im Juni überarbeitet worden und dort wird eigentlich bestätigt, dass Bundesbehörden Cloud-Dienste entgegen von dieser Schlussfolgerung rechtlich nutzen können. Also es ist rechtlich zulässig. Nichtsdestotrotz, eben, wie du gesagt hast, der Cloud Act steht eigentlich da dahinter.
Ja, genau. Und den kann man nicht wegschwätzen. Den gibt es halt einfach.
Das ist so. Ja. Aber es gibt eigentlich da keine neue Befugnis für die US-Regierung, die nicht schon vorher passiert ist. Und es schafft eigentlich eher rechtliche Leitplanken zum Schutz von Inhalt. Bei dem Thema geht es eigentlich darum, dass man Rechtshilfe, internationale Rechtshilfe kann leisten kann.
Ja.
Und das ist eigentlich im Interesse von allen. Die Schweiz hat ja umgekehrt, haben wir auch so Recht. Oder wir haben zum Beispiel die Budapest-Convention über Cyberkriminalität, wo auch die Regelungen bei Cyberkonflikten die internationale Rechtshilfe eigentlich soll harmonisieren und vereinfachen. Also es geht eigentlich immer um einen Straffall. Und der Cloud Act gewährt der US-Regierung absolut keinen uneingeschränkten oder automatischen Zugriff auf irgendwelche Daten. Der Cloud Act hat ja auch ganz klar Passagen drin, wo einem Anbieter wie uns die Möglichkeit gibt, die Anfragen zu challengen. Und das ist, wenn zum Beispiel Anfragen kommen, die zu breit gefasst sind. Oder wenn Anfragen kommen und die im Konflikt mit lokalem Recht stehen. Wir haben in unserem Vertragswerk drin Passagen drin, die speziell für die Schweizer Kunden gemacht sind, damit eben das Schweizer Datenschutzgesetz entsprechend berücksichtigt wird. Und wir geben auch zweimal im Jahr so einen Transparenzbericht raus,
ja,
wo wir eigentlich sagen, hey, wie viele Anfragen haben wir bekommen,
mhm,
aus welchen Ländern sind die Anfragen gekommen und wie viele sind beantwortet worden. Und da sieht man interessanterweise, dass seit wir den Bericht rausgeben, dass keine einzige Anfrage resultiert hat, dass man aus einem Rechenzentrum, das nicht in Amerika steht, Daten rausgegeben hat.
Und dann darf man natürlich nicht vergessen, ganz einfaches Stichwort an diesem Ort ist eine Verschlüsselung.
Das ist ein guter Punkt, weil der Cloud Act beschränkt auch nicht die technischen Massnahmen oder operativen Kontrollen, die wir implementieren können.
Yeah.
Und wir haben einen wachsenden Anteil von Services, wo wir sogenannte Zero Operator Access haben. Das heisst, wo wir gar nicht können zugreifen können. Und unser Key Management, das gebraucht wird, wenn man Verschlüsselung nutzen, hat genau Zero Operator Access. Das heisst, wir können technisch nicht auf Schlüssel zugreifen. Und der Kunde hat vollständige Transparenz, wenn ein Schlüssel verwendet wurde, mhm, ist von ihm. Und er hat selbst noch die Möglichkeit, dass er die Schlüssel von extern entweder bringt,
ja,
oder dass er ein externes System hat, wo, ja, er die Schlüssel dort verwaltet. Also, und dann kann ich eigentlich die Datensicherheit entsprechend erhöhen, ja, oder die Privacy erhöhen, dass ich eben sicherstellen kann, so technisch, dass es gar nicht möglich ist.
Wenn wir die Fragen ein bisschen öffnen und jetzt nicht nur über Behörden und Behördenkunden schwätzen, sondern ganz allgemein, ein Schweizer Unternehmen nutzt Cloud-Infrastruktur von einem ausländischen Anbieter. Was muss ein Unternehmen beachten, relativ breit gefasst, eben du hast den Datenstandort hast du schon angesprochen, Verschlüsselung haben wir angesprochen. Gibt es uns noch so ein paar Checklisten, wo du sagst, über diese Sachen müssen wir eigentlich mehr schwätzen in dieser ganzen Cloud-Debatte?
Bei Kunden haben wir natürlich die Gespräche und da kommen zum Teil auch zum Beispiel so Exit-Strategien zum Tragen.
Mhm.
Und da haben wir schon immer einen Fokus, dass wir offene Standards verwenden, dass wir offene Protokolle verwenden und vor allem auch offene Datenformate verwenden. Und so hat eigentlich ein Kunde die Möglichkeit, jederzeit, wenn man es so architektet hat, seine Applikation auch wieder wegzubewegen.
Ja.
Und unsere Migrationswerkzeuge, by the way, die wir haben, funktioniert immer in beide Richtungen. Also ein Kunde hat die Möglichkeit, sich wieder aus der AWS Cloud rauszubewegen, wenn es ihm nicht mehr wohl ist.
Denken Kunden überhaupt an Exit oder ist das nicht relevant im Moment?
Also ein Haufen ist das überhaupt nicht das Thema, aber ich sage jetzt, im regulierten Bereich ist eh ein Thema.
Mhm.
Und wir haben einen Haufen Services, die auf Open Source basieren, wo man eigentlich gemanagte Systeme bereits überkommt, wo entsprechend bei anderen Anbietern auch zur Verfügung stehen. Da hat es noch eine interessante Neuerung gegeben an der Reinvent.
Also dann schlagen wir den Bogen nochmal ganz am Anfang.
Wir haben einen Service lanciert, wo wir das Netzwerk zwischen AWS und anderen Anbietern auf der Konsole sich zusammenklicken kann. Also wenn heute ein Kunde zwei Anbieter hat, und er möchte eine Netzwerkverbindung zwischen diesen zwei bauen,
mhm,
geht er entweder über sein eigenes Netz oder er muss effektiv Netzwerk bauen an einem Standort, wo beide sind. Und die Neuerung AWS Interconnect hat aber jetzt im ersten Schritt mit Google Cloud gibt es Verbindungen, wo man sich kann direkt bauen kann, dass die zwei Clouds miteinander schwätzen.
Mhm.
Und mit Azure ist das auch angekündigt für nächstes Jahr.
ganz viel News von der Reinvent, viel Einblick in die Schweiz, Schweizer Kunden, Cases haben wir gesehen, Neuerungen mit Agentic AI, autonome Agenten und noch ganz viel mehr. Christoph, gibt es noch etwas, wo du loswerden möchtest? Etwas, wo ich dich nicht gefragt habe?
Ich habe anfänglich gesagt, ich wünsche mir ein bisschen mehr Pragmatismus bei diesem Thema und Fokus auf die Facts. Man muss vielleicht sich auch mal die realen Risiken vor Augen führen. Was ist wirklich real? Und ich glaube, und da kommt ein bisschen mein Background zum Tragen, ich bin mal Ethical Hacker gewesen. Ich glaube, Cybersecurity-Risiken werden deutlich unterschätzt und der Cloud Act deutlich überschätzt.
Okay.
Und wenn wir sehen, was wir zum Beispiel da machen, um den Kunden zu helfen, wir haben zum Beispiel kürzlich gerade Quantum Safe Verschlüsselung, also Quantum Computing Safe Verschlüsselung, auf unserem Content Distribution Netzwerk aufgeschaltet. Und die neuesten Browser unterstützen das bereits.
Okay.
Also wenn wir heute auf eine Webseite zugreift, die hinter unserem CDM CloudFront steht, macht der Browser bereits, benutzt er eine Quantum-Computer-sichere Verschlüsselung.
Mhm.
Und das sind so Themen, die aus meiner Sicht komplett ausblendet werden in dieser Diskussion.
Ja, je nachdem, wie man fragt, geht immer noch etwa 10 Jahre, bis es nötig ist, die quantensichere Verschlüsselung.
Das weiss man nicht genau. Und das ist vielleicht das letzte Announcement, das ich erzähle von der Reinvent. Wir haben gerade unseren ersten Quantum-Computer-Chip auch rausgegeben.
Mit dem möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, den Input. Herzlichen Dank, Christoph.
Danke dir vielmals.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Interesse und merci vielmals fürs Zuhören.
Das ist IT-Woche gsi, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT.